Herzlich willkommen in der Stadträderei Reflexionen zu Stadt und Raum. Ich freue mich, Sie heute zum 44. Podcast begrüßen zu dürfen. Es geht um das Thema, wie feministisch kann eine Stadt sein? Mein Name ist Fee Thyssen und ich sitze wieder, wie immer, am Mikrofon mit meiner Kollegin.
Christine Grüger, ja, ich freue mich, dass wir endlich wieder, Fee, so müssen wir es ja schon sagen, wieder zur Aufnahme kommen, eine Sendung starten können und Sie uns natürlich dabei zuhören.
Ja, wir hatten ja im Newsletter vor kurzem mitgeteilt und darauf hingewiesen, dass im Hintergrund ganz schön gewirbelt wird in der Stadträderei und wir mit anderen Dingen rund um den Podcast beschäftigt waren und auch sind. Aber wir freuen uns jetzt endlich mit dieser Folge wieder rauszukommen. Genau, und da Christine, vielleicht an dich einmal. Wieso haben wir eigentlich dieses Thema aufgegriffen, feministische oder gendergerechte Stadtplanung?
Naja, wir haben uns ja gefragt im März zum Internationalen Frauentag, wenn wir all die aktuellen Debatten uns angucken über Frauen und Feminismus, wie sieht das eigentlich in der Stadtentwicklung aus? Also aktuell ist ja das Thema im Prinzip immer auf dem Radar, wenn wir jetzt gerade schauen, was für Bücher rauskommen, was gerade aktuell um weibliche Lebensthemen wie sexualisierte und digitale Gewalt. Es gibt jetzt aktuell ein Buch von Amelie Fried, da geht es um die Trade Wives, also fallen wir Frauen wieder zurück in die alten Rollenmuster. Also das Thema ist ja immer aktuell. Auch Herr Merz hat es ja so ein bisschen verdeckt angedeutet mit seiner Stadtbilddebatte und den Erfahrungen seiner Töchter. Also der 8. März war für uns eigentlich so ein Thema, nochmal zu recherchieren, wie weit steht es denn um die feministische Planung? Gibt es da auch so Aufreger, so Streitgespräche oder läuft das alles im Stillen ab? Das habe ich mich natürlich besonders gefragt, weil ich ja vor 30 Jahren mal in dem Thema sehr gewirbelt habe. Da kommen wir gleich noch zu. Und insofern wollen wir auch gucken, was, wie kommt es bei den jungen Wissenschaftlerinnen an und wollten uns dazu mit Frauen unterhalten.
Wir haben zwei tolle Frauen eingeladen. Eine Wissenschaftlerin, Dr. Nina Schuster. Sie ist Soziologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Dortmund, arbeitet dort in der Stadt- und Regionalsoziologie und forscht unter anderem zu feministischer Theorie, aber auch zu Queer Urban Studies, zu sozialen Ungleichheiten und ist auch Mitglied im Netzwerk für Frauen- und Geschlechterforschung. Und dazu haben wir eine wirklich langjährig erfahrene Frau eingeladen, Eva Keil. Sie war die zentrale Stimme und ist Expertin für Gender Planning und hat vor vielen Jahren in Wien die Leitstelle für alltags- und frauengerechtes Planen und Bauen aufgebaut und dort maßgeblich die Stadtentwicklung geprägt, unter anderem in dem ja recht bekannten Projekt der Seestadt Aspern, auf das wir auch nachher zu sprechen kommen werden.
Bevor es aber nun losgeht, Fee, inwieweit hast du denn überhaupt Berührungspunkte mit der feministischen Stadtplanung gehabt oder hast noch?
Ja, also tatsächlich gar nicht so viele. Ich sage jetzt mal, in meinem Studium war das nie groß Thema, war auch jetzt nicht explizit erwähnt. Auch danach habe ich ja zunächst als klassische Architektin gearbeitet im Hochbau. Auch da kam das kaum vor, dieses Thema. Und ich bin eigentlich erst vor wenigen Jahren dazu gekommen, als ich angefragt wurde, mit Kolleginnen zusammen einen Vortrag zu halten über Gender Mainstreaming. Dann haben wir so im Selbststudium uns da in das Thema reingearbeitet. Und ich fand das hochspannend und wir sind dann über diesen Vortrag in Kontakt gekommen, eben mit anderen Frauen, die sich sehr engagieren in dem Thema. Und ich wurde dann eingeladen, vor 2 Jahren eine Konferenz zu moderieren hier im Ruhrgebiet, wo sich 3 Frauennetzwerke verbündet hatten. Das war einmal das Frauennetzwerk Ruhr, aber auch Gender Archland und die Architektinneninitiative Nordrhein-Westfalen. Da hatten wir eine, gab es eine große Konferenz zum Thema Wir müssen uns kümmern um unsere Städte. Und an das anknüpfend hat sich ja in den letzten Jahren das Festival entwickelt, Women in Architecture, was ja deutschlandweit agiert. Und auch da habe ich letztes Jahr noch mal eine Podiumsdiskussion moderiert rund um dieses Thema gendergerechte und feministische Stadtplanung. Wie sehen das eigentlich die älteren ExpertInnen und wie sehen es aber auch, wie sieht es auch die jüngere Generation und was hat sich auch in den letzten Jahren verändert oder wie kann man das Thema auch weitertragen? Ich glaube, du hast dich da viel intensiver mit beschäftigt, Christine, unter anderem ja auch in deiner Promotion. Erzähl du doch mal.
Naja, das waren halt, wie man immer so darauf hinweist, andere Zeiten, ja? Also in den 90er Jahren war das Frauenthema mit auf den Radar gekommen durch die lokalen Agenda-Bewegungen. Und ich bin auch nicht im Studium davon berührt worden, aber in meiner Tätigkeit und war dann halt in den jeweiligen Arbeitsgruppen, einmal beim Informationskreis für Raumplanung, hatte sich eine Arbeitsgruppe gegründet, Frauen in der Planung. Ich war bei der SRL im Planerinnen-Arbeitskreis, sogar als Gastmitglied bei dem Deutschen Städtetag. Da gab es damals eine eigene Kommission für Frauen in der Stadtentwicklung. Und die Krönung war für mich, Beiratsfrau zu sein beim Senator für Stadt und Umweltentwicklung in Hamburg. Da haben wir uns sehr um die Hafencity damit auseinandergesetzt, inwieweit da Frauenbelange berücksichtigt werden können. Naja, und das Ganze ist dann geendet bei mir in der Promotion, wie du schon gesagt hast. Da habe ich mich damals damit auseinandergesetzt, inwiefern ja, Gender Planning in der Regionalplanung beim Verband Region Stuttgart berücksichtigt werden kann. Der Verband hatte sich damals neu gegründet. Es gab ein sehr aktives Frauennetzwerk, den Frauenratschlag. Und das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Und insofern, als du anfingst zu sagen, komm, wir machen jetzt was zum Internationalen Frauentag, habe ich gedacht, ach nee, muss das denn jetzt sein? Das hatten wir doch schon alles, ja? Müssen wir das jetzt wieder neu erfinden? Und deswegen habe ich mich so gefragt, was ist denn überhaupt in den letzten 30 Jahren passiert? Also haben wir jetzt tatsächlich mehr Frauen in Führungspositionen in der Planung und Politik? In einigen Städten habe ich den Eindruck, es gibt wahnsinnig viele weibliche Baubürgermeisterinnen. Gibt es dazu überhaupt Zahlen? Und was ist eigentlich aus all diesen Netzwerken geworden? Du hast jetzt die neueren Netzwerke genannt, aber was ist aus den alten letztendlich geworden? Und inwieweit haben unsere Aktivitäten und das Engagement tatsächlich Niederschlag gefunden, dass man sagen kann, wir haben jetzt grundsätzlich mal die Stadtplanung hin nachhaltiger oder geschlechtergerecht gemacht. Also das war so der Anlass. Ja, und darüber wollen wir ja letztendlich mit unseren Gästen reden, damit wir unseren nachfolgenden Generationen, unseren jungen Zuhörer und Hörerinnen den Stand der Dinge zu diesem Thema präsentieren wollen, darüber diskutieren wollen, weil wir gerade feststellen, dass es schon Aktivitäten wieder in diese Richtung geht. Es gibt weibliche Spaziergänge zum Beispiel in Stuttgart, du hast es genannt, es gab Konferenzen dazu, aber irgendwie habe ich immer den Eindruck, das läuft so undercover, so richtig an die Oberfläche gespült. In dem Thema wird es so also nicht. Von daher, für uns
Ja.
alle sind wir gespannt, wo wir sind.
Sind wir gespannt, was unsere Expertinnen gleich dazu berichten, und wir wünschen Ihnen und euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen in der Stadtreederei, Nina Schuster. Schön, dass du bei uns bist.
Hallo.
Könntest du dich zu Beginn unseren Zuhörenden einmal kurz vorstellen?
Genau, mein Name ist Nina Schuster. Ich bin Soziologin an der Fakultät Raumplanung der TU Dortmund in der Stadt- und Regionalsoziologie, arbeite dort schon seit vielen Jahren und habe zwischendurch auch mal eine Gastprofessur gehabt an der TU Wien und eine Vertretungsprofessur an der HafenCity-Universität Hamburg. Meine Schwerpunkte liegen tatsächlich in der feministischen und queeren Stadtforschung, in der sozialwissenschaftlichen Stadtforschung, und auch ja, ich habe in letzter Zeit zu Kleingärten geforscht, in einem DFG-Projekt, und mich mit dem sozialen Miteinander in Kleingärten beschäftigt, in zwei deutschen Großstädten und dazu auch ein Buch veröffentlicht. Also, meine Schwerpunkte sind stadtsoziologisch relativ breit gefächert.
Ja, Nina, wir wollen ja heute mit dir darüber reden, was denn eigentlich gendergerechte Stadtplanung und Stadtentwicklung ist. Nun hast du gesagt, du bist Soziologin, guckst also nochmal mit einer anderen Perspektive da drauf. Aber das ist, glaube ich, wichtig, auch um das Ganze nochmal zu verstehen, auch diesen Begriff. Nun ist der 8. März ja schon etwas her, unser internationaler Frauentag, hat unterschiedliche Debatten im Hintergrund gehabt. Wenn du so zurückdrängst, vor 6 Wochen war das ungefähr, was ist denn so, was dich um diesen Tag herum in den Debatten am meisten beschäftigt hat oder nachgewirkt hat?
Interessant fand ich dieses Jahr, dass es eine recht breite mediale Beschäftigung mit feministischen Fragen oder auch Frauenfragen, wie es ja meistens übersetzt wird, gab und dass so ganz unterschiedliche Perspektiven beleuchtet worden sind. Ich habe zum Beispiel eine Doku über die Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland gesehen, die ich nahezu erschreckend fand, weil es eben sehr spät überhaupt eine Anerkennung der Fähigkeiten und ja auch der Leistung von Frauen im Fußball gab, auch eine sehr späte Gründung der Nationalmannschaft der Frauen. Also ganz kuriose Geschichten verbergen sich da. Ich fand aber auch, dass sehr stark dieses Jahr das Thema Gewalt an Frauen wieder hochgekocht ist, auch durch aktuelle Entwicklungen, aktuelle Aufdeckung oder aktuelle Fälle. Und finde das positiv, dass über diese frauenverachtende Gewalt gesprochen wird oder frauenfeindliche Gewalt so viel gesprochen wird und dass auch der Fokus eben, den es braucht, nämlich auf den privaten Raum gelegt wird, eben verbunden mit all den Schwierigkeiten, die dahinter stecken.
Sie erahnen ja, worüber wir reden wollen. Wir wollen über gendergerechte Planung sprechen und wo sind wir gerade, wo sind die Erfolge, wie kann es weitergehen. Aber bevor wir dazu einsteigen, die Frage an Sie beide, nämlich, an welchem Ort in Ihrer Wohnstadt fühlen Sie sich besonders wohl und weshalb?
Also ich heiße Eva Keil, ich habe Raumplanung studiert und war viele Jahre die Gender Planning Expertin der Stadt Wien.
Das war sehr schön, kurz und knackig und sehr bescheiden, Frau Keil. Vielen Dank.
Einer meiner Lieblingsorte ist der Nachbarschaftspark bei mir ums Eck, der Drageparк im 4. Bezirk in Wien. Das ist ein gründerzeitlich angelegtes Viertel und hat eine Besonderheit, weil es keine Straßen um diesen Park gibt. Der ist ungefähr 1 Hektar groß, aber es grenzen die Häuser, die gründerzeitlichen mehrgeschossigen Häuser mit ihren Vorgärten daran an. Das heißt, es gibt nur so einmündende Gassen und dadurch hat der Park einfach einen unheimlich hohen Erholungswert. Und ist wirklich halt so der Garten ums Eck. Und es ist aber, ich sage immer, Grünräume erzeugen das soziale Kapital der Nachbarschaft, wie meine Kinder klein waren. Und wir haben irgendwie, die haben das gehasst, wenn die Menschen auf der Straße angesprochen haben. Und sie haben mich nachher immer gefragt, woher kennst du die aus dem Rathaus, also aus meinem Arbeitszusammenhang oder aus dem Park? Und der Park hat einfach wirklich unheimlich für nachbarschaftlichen Beziehungen gegründet. Und es war immer schön zu sehen, wie viele unterschiedliche Gruppen da ihren Platz finden und konfliktfrei miteinander auskommen.
Frau Kall, ganz wunderbar, wie Sie uns das sozusagen schon in den Kopf geholt haben. Man kann sich das gut vorstellen. Jetzt, Nina Schuster, was ist denn so dein Ort? Du wohnst jetzt in Dortmund, nehme ich an, wenn du an der Uni bist. Und was ist da jetzt so dein Lieblings- und Wohlfühlort?
Lustigerweise habe ich auch an einen Grünraum gedacht und das ist mein Kleingartenverein, der ein sehr erholsamer Ort ist, innenstadtnah und von der Stimmung klischeehaft beschrieben, aber doch für mich auch stimmig, eine grüne Oase ist, wo es einerseits Rückzug gibt in den eigenen kleinen Bereich, andererseits aber viel Austausch mit Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Alters, also ganz unterschiedlichen Menschen, die sich da begegnen. Also auch eine Analogie eigentlich zu dem, was Eva Keil gerade beschrieben hat, ein Ort, an dem man auch Menschen begegnet, die man im Alltag, meinetwegen jetzt im eigenen Wohngebiet, nicht täglich begegnet. Also manche sind auch dabei, aber es gibt eben auch viele andere. Und das, finde ich, hat eine sehr spezielle städtische Qualität, auch wenn es eben kein öffentlicher Raum wie die Hauptfußgängerzone ist oder so. Also da, finde ich, ist einerseits Ruhe und andererseits eben auch viel Austausch möglich.
Jetzt hattest du gerade beim Vorstellen gesagt, du bist Fachfrau für queere Stadtplanung, feministische Stadtplanung. Wir haben jetzt von gendergerechter Stadtplanung gesprochen. Kannst du das so ein bisschen einordnen, diese Begriffe, die da so herumschwirren? Was ist eigentlich was? Wodurch ist es auch zu unterscheiden? Wie grenzen sich die Begriffe vielleicht auch ab oder wie hängen sie zusammen?
Für mich Gibt es nach wie vor ein bisschen einen Unterschied zwischen feministischen und Gender-Perspektiven? Das liegt daran, dass die beiden Begriffe eine unterschiedliche Geschichte haben. Und feministische Perspektiven haben ein großes politisches Anliegen, Gesellschaft zu verändern. Und das ist bei Gender Studies und genderbezogener Forschung manchmal nicht unbedingt mit enthalten. Was aber nicht heißt, dass Gender Planning das nie macht oder nie möchte. Aber für feministische Ansätze, die sehr breit differenziert inzwischen sind, also sich nicht nur mit Frauenanliegen und der Lebenssituation oder den verschiedenen Lebenssituationen von Frauen beschäftigen, sondern eben die Gruppe der Frauen auch sehr viel differenzierter betrachten, geht es stärker um Gesellschaft, also eine gesellschaftskritische Perspektive. Und das ist mir tatsächlich wichtig. Und die queeren Perspektiven sind sozusagen dazu passend, wenn sie auch eben Sexualität sehr viel stärker in den Fokus stellen oder eine Gender-Diversität.
Wenn du jetzt gerade das Gesellschaftliche so oder du dich damit so beschäftigst, dann frage ich mich gerade, wie du es siehst, weshalb dieses Wort Gender zu so einem Unwort geworden ist. Und hat das aus deiner Perspektive etwas dann mit diesen Machtstrukturen von Männern zu tun? Oder warum fühlen sich einige durch dieses Wort so, ich weiß gar nicht, wie die sich fühlen. Also sie fühlen sich betroffen oder beleidigt oder, also es ist ganz merkwürdig, auch im engen Bekanntenkreis ist das Wort Gender ein Unwort geworden, was ich nicht nachvollziehen kann.
Ja, und auch gendergerechte Sprache tatsächlich. Ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt, dass es um Privilegien geht und tatsächlich damit was angestoßen wird. Also dass tatsächlich Machtverhältnisse zum Thema gemacht werden und dass eben auch eine Sprache das widerspiegelt, was Gesellschaft ausmacht. Es stecken aber eben auch tatsächlich konservative bis rechtspopulistische Kräfte dahinter, die diesen Diskurs sehr stark befeuern. Und deswegen würde ich sagen, also es geht da eben auch um ganz andere Themen, die darüber verhandelt werden. Also das wird nur als Anlass genommen, um auch konservative Positionen stärker wieder in den Diskurs zu bringen.
Jetzt hast du ja schon diesen Rückblick gebracht auf einerseits und diese Differenzierung von feministischen Anliegen, Gender-Anliegen. Da sind die Frauen oder die Frauenbewegung, die ursprüngliche von 68, haben ja einiges bewirkt in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Wie guckst du als Soziologin drauf? Was haben sie erreicht? Wo würdest du sagen, sind ihre Erfolge?
Das ist eine spannende Frage, weil es sich, glaube ich, an so vielen Dingen festmacht und an vielen auch nicht. Also ich würde sagen, dass wir überhaupt diese Themen auch so prominent diskutieren, wie zum Beispiel über Gender Pay Gap, also nach wie vor vorhandene soziale Ungleichheiten und Ungleichheiten in der Bezahlung von erstmal Frauen und Männern. Und anhand dieser Gender Pay Gap Diskussion wird ja auch über Unterschiedlichkeit innerhalb der verschiedenen Gruppen gesprochen. Jedenfalls manchmal. Das finde ich, ist schon mal ein Fortschritt. Und dass wir auch über das Elterngeld in einer Weise sprechen, die auch Väter als Care-Beauftragte oder Care-Tätige thematisiert, ist auch ein Fortschritt. Also da wurden ja tatsächlich auch neue Strukturen geschaffen, um Eltern möglicherweise sogar gleichberechtigt an der Erziehung der Kinder oder der frühen Erziehung der Kinder oder Betreuung der Kinder gleichmäßig zu beteiligen. Bezogen auf die Stadt gibt es natürlich Beispiele, die aber nicht so, manchmal nicht so direkt mit Geschlechterbelangen verbunden zu sein scheinen. Also Fragen von Barrierefreiheit werden ja häufig damit verbunden, also jedenfalls, wenn es um Transport, Mobilität geht, Zugänglichkeit von Verkehrsmitteln, überhaupt die Nutzbarkeit der Stadt für möglichst viele Menschen, wird ja inzwischen doch deutlich anders diskutiert als noch vor 20 Jahren. Also die fahrradgerechte Stadt oder die Mobilität, auch die Fußgängermobilität wird ja heutzutage ein bisschen anders diskutiert als es noch früher der Fall war. Also die Kritik an der autogerechten Stadt hat sich ja wirklich sehr stark verbreitet, bis zu, dass eine große Metropole in Frankreich, also Paris, sich das so stark auf die Fahnen geschrieben hat und das 5 Minuten oder 15 Minuten Stadt nennt, was ja früher die Stadt der kurzen Wege war bei in feministischen Debatten. Und ich sage den Studierenden immer, wenn ich mit ihnen dazu spreche, dass das eigentlich eine direkte Übersetzung ist und die Kritik, die darin steckt, eben eine sehr tiefgreifende ist. Also da geht es aus meiner Sicht nicht nur darum, dass die Stadt nicht mehr nur den Autos gehören soll, sondern es geht auch darum, dass wir diese Funktionstrennung der Stadt, die als Folge der Industrialisierung durch die Funktionalisierung der Stadtstrukturen entstanden ist, dass wir die wieder irgendwie auflösen müssen. Also dass wir da auch zu einer Stadt zurückkommen müssen, die bestimmte Alltagsbedürfnisse deutlich besser erfüllen lässt.
Frau Kai, wir haben Sie auch eingeladen, weil Sie ja seit Jahrzehnten in diesem Thema für die Stadt Wien gearbeitet haben und unter anderem einen neuen Stadtteil mit auf den Weg gebracht haben, nämlich die Seestadt Aspern. Und wir haben gerade schon mit Frau Schuster darüber diskutiert, inwieweit ist das denn unter dem Titel feministische Planung gelaufen oder einfach sind einfach diese Belange eingeflossen. Da würden wir jetzt von Ihnen gerne hören, wie Sie das einschätzen. Was ist die erfolgreichere Strategie, zu sagen, wir machen subversiv oder wie Frau Schuster sagt, nee, 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 wir müssen schon gucken, dass wir mittlerweile die Lebensstandards oder die Lebensstile auch sehr differenziert in ihren Alltagsgewohnheiten berücksichtigen. Was würden Sie empfehlen?
Ich bin bekannt für meine sehr pragmatischen Zugänge. Also ich würde mich so als ambitioniert pragmatisch beschreiben. Und ich glaube, es hängt davon ab, wie sozusagen das Gesamtframing und die Gesamtsituation ist. Wenn ich genügend politische, kommunalpolitische Unterstützung habe, dann ist es natürlich ein Pilotprojekt, wo das die dezidierte gesetzte Aufgabenstellung ist, öffnet jetzt die Köpfe, regt die Fantasie an, ist eine inhaltliche Herausforderung, dann soll man das nützen. Wenn, und das ist ja nicht immer so leicht, diese politische Unterstützung zu haben in unterschiedlichen kommunalpolitischen Konstellationen, dann muss man einfach die gegebenen Strukturen nützen und sich dort hinein erweitern. Und wenn es unter der Genderflagge das Widerstände erzeugt, dann nennt man es halt zielgruppenorientierte Planung. Ich denke mal, wichtig ist, dass die soziale Intelligenz und Sensibilität in Planungsabläufen positioniert ist. Und zur Seestadt im Konkreten, ich denke mal, das war schon ein sehr ambitioniertes, gutes Mainstream-Projekt, ja, mit einer besonderen Situation, weil als ehemaliges Flugfeld ist eine eigene Entwicklungsgesellschaft gegründet worden und eine für den Planungsbereich eine sehr engagierte junge Frau als die Claudia Nutz als Vorständin etabliert worden. Und die haben quasi zivilrechtliche Vereinbarungen als quasi Vorläufer der städtebaulichen Verträge mit den jeweiligen Bauträgern geschlossen, wo sie Qualitätsmerkmale vereinbart haben. Also das war insgesamt ein sehr günstiges Feld. Und dazu kommt, wir waren nicht von Anfang an eingebunden, aber wir haben im Governance-Prozess damals Gender-Pilotprojekte vereinbart, also mit Unterstützung des damaligen Planungsstadtrates. Und da war die Adaptierung und Überarbeitung des Masterplans, also da war das wetterstädtebauliche Entwurf schon prämiert, aber der Masterplan wurde überarbeitet und in der Phase waren wir involviert und ab da gab es dann eine regelmäßige Einbeziehung von dieser Entwicklungsgesellschaft der 3420 AG. Und dazu ist aber noch gekommen, dass die Seestadt als großes Gebiet, das sollen ja zum Schluss, es ist ja ausgelegt auf 25.000 Einwohner, 20.000 Arbeitsplätze, also da wird schon eine Kleinstadt quasi hingestellt, dass die ganzen verschiedenen Themenfeldern, wo uns ein Rollout gelungen ist, wie geschlechtssensible Parkgestaltung, die Vertretung der Genderperspektive in der Qualitätsprüfung, bei der Wohnbauförderung, diese ganzen Elemente haben dort einfach auch gegriffen und dadurch, glaube ich, hat es schon einen Einfluss einfach gegeben an der Mitwirkung der Seestadt. Aber ich würde mir jetzt schwer tun, zu sozusagen den Prozentsatz zu benennen, was ist jetzt spezifisch auf dieses Gender, den Gender-Einfluss zurückzuführen und was ist sozusagen dieser ambitionierten, von einer jungen Frau verantworteten gesamten planerischen Zugängen zuzuschreiben.
Also ich bin jetzt seit 20 Jahren als Architektin, Stadtplanerin tätig im Berufsalltag, auch in der Zusammenarbeit mit Planungsbüros oder mit Kommunen ist mir dieser Begriff in Projekten feministische Bedürfnisse, gendergerechte Bedürfnisse nie begegnet. Also das ist was, was ich auf Konferenzen wahrnehme, was ich im Austausch mit den Frauennetzwerken hier in Nordrhein-Westfalen wahrnehme, wo ich jetzt vielleicht auch sehe, es ist in der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen jetzt eine Frau an der Spitze, so da, wo man so vielleicht so Themen hat. Aber in dem richtigen Planungsberufsalltag wird es selten so oder bis gar nicht explizit benannt. Vielleicht auch mal an dich, Christine Krüger, die Frage, wie hast du das erlebt? Du hast noch viel mehr sozusagen Berufserfahrung hinter dir. War das schon mal in Planungsprozessen bei dir so ein explizites Thema?
Explizit sicherlich nicht, sondern subversiv in Diskussionsrunden eingebracht, dass man einfach nachgefragt hat, also und jetzt rede ich noch aus den 90er Jahren über Frauenbelange, es sei mir jetzt verziehen, dass das alles jetzt ein bisschen binär klingt, aber Jane Butler war damals, oder Judith Butler heißt sie, glaube ich, war damals ein No-Go. Also man war schon froh, wenn man überhaupt das Wort Frauen in den Mund nehmen konnte. Und man hat es reingebracht durch die Belange, wie bewegen sie sich? Was ist mit der Arbeit? Wie ist das? Wie weit sind die Kindergärten weg? Ist der Einzelhandel, also die fußläufige Versorgung gesichert? Man hat es einfach so mit reingebracht. Und natürlich war ich immer glücklich, wenn auch mehr Frauen an den Tischen saßen. Ich glaube, das hat sich jetzt ziemlich geändert, weil auch so viele Architektur und Stadtplanung studieren, dass einfach auch mehr, also Planung ein bisschen mehr in Frauenhand liegt, mal unabhängig von den Führungspositionen. Die sind vielleicht noch ein bisschen spärlicher besetzt, aber es war immer gut, wenn mehr Frauen schon mal mit an den Tisch saßen, um dann diese Belange, ne, mit einem stillen Nicken zu sagen, ja, genau, die müssen wir jetzt auch noch auf der Agenda haben. Was ich sagen will, es sind so die kleinen Schritte, aber das, was früher die 68er Frauen gemacht haben, das groß aufs Plakat zu schreiben, das findet so nicht statt. Es sei denn, Fee, das siehst du jetzt vielleicht anders.
Ja, tatsächlich frage ich mich, ob das auch nötig ist. Also vielleicht ist es wirklich noch mal eine andere Sicht darauf, weil ich erinnere mich an eine Fishbowl-Podiumsdiskussion bei der Umnutzung eines Zechenareals. Es ging unter anderem um Quartiersgaragen, um Mobilität, um Straßenquerungen. Und es wurde dann von Frauen eingebracht in dieser Diskussion, dass die Frauen ja dann aber Schwierigkeiten haben, wenn sie die Einkäufe schleppen müssen von der Quartiersgarage zur Wohnung, dass es den Frauen vielleicht schwerfällt, mit Kinderwägen oder dann noch aufs Fahrrad umzusteigen oder dass es für sie dann mühsam ist, die Kinder morgens zu Fuß zur Schule zu bringen und so. Und dann habe ich gedacht, wieso reden wir da nur über Frauen? Das ist ein Alltag, den ich ganz anders erlebe, weil in meiner Generation oder auch in meinem Freundeskreis und Umfeld das machen doch die Väter gleichermaßen. Also das ist so aufgeteilt, dass das gar nicht mehr nur die Frauen betrifft. Das ist so meine Wahrnehmung. Von daher frage ich mich tatsächlich in der Stadtplanung jetzt noch mal auch an dich, Nina, ist das richtig, die Frauenbedürfnisse noch mal so hervorzuheben? Oder
Ja, wie siehst du das, Nina? Also ich würde sagen, das ist nicht mehr richtig. Also nein. Aber auch nur, weil sich die Positionen auch diversifiziert haben. Also weil es Väter gibt, die Elternzeit nehmen und die kleinsten Kinder holen und bringen und so weiter und auch die größeren Kinder versorgen und weil es umgetauschte, den typischen Rollen entgegengesetzte oder eben verkehrte Rollen gibt und so weiter. Dennoch ist es nach wie vor so, dass ein Großteil der Care-Verantwortung bei Frauen liegt. Das ist Statistik, auch wenn das manchmal nicht manchen Lebensrealitäten entspricht. Das heißt, man kann es schon machen. Auch bei den Alleinerziehenden, ein überwältigender Anteil der Alleinerziehenden sind Frauen, ungefähr 80 oder 90%. Ein ganz großer Teil von Kindern wächst bei alleinerziehenden Müttern auf. Und die haben natürlich eine ganz spezielle und besonders prekäre Lebenssituation durch diese multiplen Aufgaben, die sie haben. Ich möchte aber eigentlich dahin, dass man versucht, möglichst viele Interessen zu berücksichtigen und nicht bei diesen zwei Gruppen bleibt. Also sich anschaut, wie ist eigentlich der Lebensalltag von Migranten in der Stadt oder von bestimmten Migranten, die vielleicht gerade erst zugezogen sind oder von welchen, die schon ganz lange in fünfter Generation hier leben. Das sind ja keine Migranten mehr, die werden von uns aber immer noch so gelabelt. Meinetwegen auch, wie ist der Lebensalltag von vielen anderen Gruppen in der Stadt, also auch von Menschen, die vielleicht keine Familien haben, von Menschen, die weit über 70 sind und noch in ihrem Haus leben möchten oder in ihrer Wohnung. Welche Ansprüche haben die an den Stadtteil? Was sind überhaupt deren Wegeketten? Was sind deren Alltagsräume und so weiter, etc. Also auch zwischen den verschiedenen Klassen gibt es natürlich unterschiedliche Lebensrealitäten und Alltagsbedürfnisse.
Ja, zum Thema Alltagsbedürfnisse würde ich auch noch mal einen Blick auf die Freiräume werfen wollen, die Sie ja beide eingangs als Wohlfühlort auch benannt haben. Inwiefern sind das Orte, die eben für alle Menschen wichtig sind und vielleicht doch auch noch mal insbesondere auch für die Frauen, wo jetzt gerade angesprochen wurde, die Care-Arbeit, inwiefern sind das Orte, die es Frauen auch ein Stück weit erleichtern, in der Stadt zu leben?
Erstens gibt es Befragungen, die zeigen, dass das, also wir sehen das aus unseren Mitbestimmungsprojekten heraus, dass das Bedürfnis nach Natur und Grünräumen bei Frauen stärker ausgeprägt ist. Ich glaube, dass es einfach ein sehr atavistisches Bedürfnis gibt, mit Grünraum in Kontakt zu sein. Da gibt es ja genügend medizinische Studien, die irgendwie nachweisen, wie wichtig das ist für diesen Erholungseffekt. Dieses berühmte Waldbaden, was jetzt in Mode gekommen ist. Auf der anderen Seite machen Frauen, wie es die Nina Schuster ja auch ausgeführt hat, einen Großteil noch immer der Care-Arbeit. Für Kinder und Jugendliche ist Bewegung und Spielabläufe im Freien sind ganz essentiell. Das heißt, attraktive, wohnortnahe Grünräume sind sozusagen eine Erleichterung in der Care-Arbeit. Wir wissen, das Alter ist weiblich, ein zunehmendes Thema ist Einsamkeit im Alter. Und auch hier haben eben die Grünräume sind der Ort, wo spontan informelle Begegnungen stattfinden können und Austausch. Und selbst wenn ich das sozusagen, meine persönliche Schwelle, ich das nicht schaffe oder nicht das Bedürfnis habe, einfach das Gefühl dabei zu sein und mich in einem schönen Raum mit anderen Menschen aufzuhalten, hat auch schon an sozusagen eine psychisch entlastende Funktion.
Ich denke, was auch dazu kommt, ist tatsächlich, dass die Räume ja relativ barrierefrei zugänglich sind, im Sinne von konsumfreie Räume sind. Also sie, wenn ich jetzt an einen öffentlichen Park in der Nähe eines Stadtteils, eines Wohnstadtteils denke oder in einem Wohnstadtteil, dann sind dort wahrscheinlich Bänke aufgestellt, gibt es vielleicht noch einen Kiosk, an dem man sich selber was zu trinken oder zu essen holen kann. Aber ansonsten ist der Park eben auch zum Picknicken nutzbar für Menschen, die weniger Geld zur Verfügung haben. Und natürlich sind da auch Menschen, die wahrscheinlich keine oder nur schlechte Wohnverhältnisse haben und können sich da aufhalten. Also man hat auch die Möglichkeit, tatsächlich ja mit einer breiten gesellschaftlichen Wirklichkeit in Kontakt zu sein. Diese Räume sind aber nie perfekt ausgestattet. Problematisch ist zum Beispiel ja, dass sie häufig nicht über Toiletten verfügen, was sie teilweise auch sehr schmutzig macht, beziehungsweise eben für Menschen, die häufiger auf Toiletten angewiesen sind oder auf Wickelgelegenheit. die ein bisschen geschützter sein sollen, vielleicht nicht so gut nutzbar sind. Also hier ist ein Riesenthema für die Stadtplanung noch zu bearbeiten, die Versorgung mit Toiletten im öffentlichen Raum. Und das ist ein sehr stark geschlechtsspezifisches Thema. Also für Frauen ist die Möglichkeit, in öffentlichen Räumen auf Toilette zu gehen, deutlich schlechter organisiert als für Männer, die sich eben auch häufig mal an einen Baum stellen.
Jetzt hatten wir vorhin das tolle Beispiel der Seestadt Aspern in Wien. Wie sieht es denn in anderen Städtebauprojekten aus? Wie werden solche Alltagsbedürfnisse darin berücksichtigt? Wir haben es vorhin schon so angerissen, wie es vielleicht auch subversiv erfolgen könnte, aber wie zeigt es sich dann tatsächlich in der Umsetzung?
Ich habe gerade an ein vergleichbar großes Projekt gedacht, nämlich die Entwicklung der Hamburger Hafen City, zu der ich nicht sehr intensiv geforscht habe, aber wo meines Erachtens relativ viele Fehler gemacht werden, weil diese Hafen City zwar einen U-Bahn-Anschluss bekommen hat und auch Busse dorthin durchfahren, aber sie ist doch sehr stark als autogerechte Stadt geplant. Sie ist, finde ich, für die Alltagsaneignung recht schwerfällig gestaltet und überhaupt nicht angemessen auf ganz unterschiedliche Bedürfnisse ausgerichtet. Auch wenn es 30% sozialen Wohnungsbau geben soll am Ende des Tages. Aber ich sehe da doch eine sehr konventionelle Stadtentwicklung.
Ich finde es interessant, dass du das Beispiel nennst, weil ich war im Frauenbeirat damals, der sich das zum Thema gesetzt hat, die Entwicklung der Hafen City. Und das hat ziemlich heftige Diskussionen auch mit dem Senator gegeben, um diese Dinge durchzusetzen. Aber da ging es um wertvolle Grundstücke und da ging es einfach ums Geld. Ja, also deswegen sind da bestimmte Spielplätze an Orten entstanden, wo sie vielleicht zwecklos sind und da, wo sie jetzt gerade sind, sind sie hochdesignt und keiner nutzt sie. Ja, also das war, aber das finde ich interessant. Das war ein Projekt mit einem Frauenbeirat, das ist dann
Ja, aber
aber
sich offenbar ja nicht durchsetzen
nicht
konnte.
durchgesetzt hat. Ne.
Und das liegt eben nicht daran, dass einzelne Menschen oder Männer bestimmte Sachen nicht wollen, sondern wir sind immer noch auch in einer kapitalistischen Gesellschaft und in einem hoch finanzialisierten Feld, also in diesen großen Städten, über die wir jetzt hier gesprochen haben, es war von Paris, Hamburg und Wien die Rede, haben wir es natürlich mit einem Bodenmarkt, der ins Unermessliche steigt und immer noch steigt, zu tun. Und das ist eins der Probleme, mit denen wir in der Stadtplanung umgehen müssen. Also das oder wo auch die Politik sich überlegen muss, ob man da nicht auch mal andere Möglichkeiten noch mehr stärken kann. Also es gibt ja Möglichkeiten und die werden auch genutzt, aber vieles ist eben nach wie vor auch Investoren gesteuerte Baukultur und Stadtentwicklungspolitik.
Da wollte ich gerade noch mal drauf einsteigen, weil es, ich glaube, es ist sehr klar geworden, wofür es sich lohnt, dass sich Frauen für ihre Raumbedürfnisse und ihre Raumansprüche engagieren, weil sie ja sozusagen nicht nur sich selbst als Frauen was Gutes tun, sondern weil es eigentlich allen zugutekommt in der Gestaltung und auch Nutzung von Stadt. Aber welche Akteure könnten denn dabei unterstützen, dass es noch sozusagen flüssiger in Planungsprozessen und Entwürfen sowieso berücksichtigt wird? Also wer müsste das vielleicht noch mehr auf dem Schirm haben oder wer kann da vielleicht auch noch mal mit vehementer für einsteigen?
Ich will das unterstreichen, was die Nina Schuster gesagt hat. Also aus meinen Erfahrungen, wir haben ja diese Gender-Aspekte auf ganz unterschiedlichen Planungsebenen eingebracht und dass Spielplätze und Sportgelegenheiten mädchengerecht gestaltet werden müssen, dass Fußgängerverkehr stark von Frauen dominiert ist und mehr Berücksichtigung fordert, das ist sozusagen einleuchtend und mit Zahlen gut belegbar und sozusagen nachvollziehbar. Das war die verhältnismäßig leichtere Übung. Aber Städtebau ist etwas sehr Abstraktes. Und wir haben versucht, in unserem Genderplanungshandbuch das qualitätsvolle Dichte zu nennen. Weil das heißt, weil es ist damals im Stadtentwicklungsplan Urbanität, Urbanität, Urbanität getrommelt worden, aus ökologischen Gründen und man braucht die Dichte und ÖV und. Aber gleichzeitig hat es natürlich auch totale Verdichtung geheißen und in qualitätsvoller Dichte war unserer Meinung nach schwingt es mit, dass das auch Grünflächen, dass es auch die Räume zum Durchatmen, wie wir es am Anfang gesagt haben. Und ich kann mit dem besten Design fehlende Grünflächen oder zu kleine Grünflächen nicht ersetzen. Das heißt, das Feld des Bären wird früh verteilt, nämlich genau bei dieser städtebaulichen Ebene. Und da geht es dann wirklich um beinharte Interessen. Es war interessant, dass in der letzten Runde durch die politischen Parteien dieser Stadtentwicklungsplan, das auf qualitätsvolle Urbanität geändert wurde im Stadtentwicklungsplan, was uns total geschmerzt hat, weil da einfach was anderes mitschwingt. Das heißt, ich glaube, diese Dichte ist wirklich auch bei jedem städtebaulichen Wettbewerb, ich nenne das immer Planungslyrik, wenn glühende Bilder beschworen werden und dann schaue ich hinten, was die BGF ist, die Bruttogeschossfläche, die erwartet wird. Und die maximale ist immer die Schwelle, die von allen erreicht wird, die erfahrene Wettbewerbsteilnehmer sind. Und dann weiß ich, das kann man viel davon jetzt vergessen, weil die BGF setzt einfach die Rahmenbedingungen. Und darum glaube ich, dass da die Politik wirklich total zentral ist. Gibt es den politischen Rückhalt sozusagen und die oder das Rückgrat, ja, da in Dialog zu treten und zu sagen, es gibt da einen Deckel, ja, und auch den, ich mich manchmal frage, warum steht das so? Die sind ja mit der Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung, haben sie ja unheimlich starke Instrumente in der Hand, ja. Warum wird das so den Vorstellungen der Entwickler stattgegeben? Ja? Also da glaube ich, ist es politische Willensbildung und seitens der Zivilgesellschaft, glaube ich, ist einfach wirklich dieses Trommeln und dieser Wunsch nach Grünflächen und auch diesen humanen Maßstab, der gern von Architekturkritikern als so dumpfes Laien also so Laien, die nichts von Architektur verstehen, die immer diesen humanen Maßstab einfordern und die kleinbürgerliche Idylle, also das wird ja oft im planerischen Fachdiskurs so völlig abgetan, aber ich glaube, für das Raumempfinden, wir wissen, Jan Gehl hat das ja auch gezeigt, ob fünf Geschossen Kippenfassaden in die Anonymität, das erzeugt ein anderes Stadtgefühl. Also ich glaube, es muss von Seiten der Stadtnutzerinnen stark eingefordert werden. Aber gleichzeitig braucht es einfach da wirklich Politik, die ihren instrumentellen Handlungsspielraum, den sie ja hat, auch wirklich bereit ist zu nützen und ihr politisches Kapital einzusetzen. Und städtebauliche Verträge sind ein wunderbares Instrument über diese Widmung hinaus, weil dann ja auch noch Qualitäten vereinbaren kann. Das ist ja ein zivilrechtliches Instrument, wo ja qualitätssichernde Verfahren vereinbaren kann. Heißer Typ Schattendiagramme zum Beispiel, um beengte, verschattete Höfe oder stickige Höfe im Sommer aufzuspüren, Mikroklimaanalysen. Also da gibt es eine breite Palette an Instrumentarien. Ich glaube, es ist nicht, dass die Planenden nicht wissen, wie es ginge, sondern ich brauche wirklich da die Politik, die bereit ist, dieses Instrumentarium im Sinn dieser viel zitierten allgemeinen Interessen einzusetzen.
Nina Schuster noch dazu und dann kommen wir so langsam zum Schluss. Danke.
Ich würde Eva Keil da ziemlich stark zustimmen. Und ich hatte jetzt gerade noch den Gedanken, du hast ja gerade gesagt, Verschattung und Hitze und Luftqualität und so weiter, dass uns da vielleicht auch die aktuellen Debatten um Klima in der Stadt so ein bisschen in die Karten spielen könnten, wenn sich die Zivilgesellschaft wirklich mal ein bisschen auf den Weg macht. Ja, also ich glaube, das braucht es dringend. weil auch erwiesenermaßen viel Druck von der Straße und viele Initiativen von Bürgerinnen auch was bewirken können. Und das Instrumentarium ja da ist und dieses Thema des Alltags in der Stadt da ja schon so stark eingewoben ist. Also der Alltagsbedürfnisse, die dann eben in der Stadt nicht mehr möglich sind oder besser möglich sein sollten, wenn man in Parks schattige Bereiche schafft, wenn man eben zwischen den Häusern genug Luftdurchzug ermöglicht und auch das Regenwasser auf andere Weise eben versickern lassen kann und so weiter. Das würde ja sozusagen verschiedene Bedürfnisse verbinden, was ja auch ein Anliegen von Gender Planning oder feministischer Stadtplanung ist, dass man nicht nur die sozialen Aspekte betrachtet, sondern auch ökologische Aspekte mit dabei hat. Und ich glaube, dass die Politik da durchaus den Druck von der Zivilgesellschaft gut gebrauchen könnte und dass wir da, ich finde zumindest in Deutschland, ja, eine gewisse Bequemlichkeit oder Konsumorientierung oder Mediatisierung oder so beobachten können und zu wenig Bewegung gerade auch haben. Also es gibt sie immer noch. Es gibt auch nach wie vor die Fridays for Future und regelmäßige Demonstrationen zu Themen. Aber so einen durchgehenden Druck auch in den einzelnen Städten, nehme ich im Moment nicht so stark wahr. Aber ich will das auch nicht kleinreden, was da ist.
Was wäre denn, wenn Fürsorge wichtiger würde als zum Beispiel das Verkehrsthema, Frau Keil?
Ja, ich glaube, dass das ganz eng zusammenhängt. Ja. Also sozusagen, weil ein wichtiges Thema der Care-Arbeit sind ja auch die Wegeketten und wie ich die zurücklege, mit welchen Verkehrsmitteln, die mir zur Verfügung stehen, wie öffentliche Verkehrsnetze ausgerichtet sind, ob die nur Pendler Beziehungen der Erwerbsarbeit aufnehmen oder sozusagen die wesentlich vernetzteren Schulstandorte und Einkaufsstandorte. Also ich glaube, da gibt es auch wichtige Überschneidungen im Normenset zur Seestadt Aspern. Also es sind wirklich autoarme Verkehrsflächen und es ist auffällig, dass da Anteil der Kinder, die allein unterwegs sind. Also habe ich den Augenschein und habe das Quartiersmanagement gefragt und die haben das bestätigt und haben gesagt, also, dass da wirklich der Anteil der Kinder, die selbstbewusst da durch den Stadtteil marschieren, hoch ist und immer gedacht habe, das wäre doch einmal ein Qualitätsindikator für Stadtentwicklungsgebiet.
Das heißt ja im Grunde auch, Verkehrsplanung brauchen wir nicht weniger, sondern nur verzahnt mit vielen, vielen verschiedenen Alltagsbedürfnissen und auch nicht nur Care-Bedürfnissen, würde ich sagen, aber auch, und zwar viel prominenter. Und das heißt natürlich auch, dass Verkehrsplanung dann nicht mehr ist Auto oder ÖPNV, sondern naja, auch so eine Multimodalität, wie die Verkehrsplaner das nennen würden, stärker mit einbezogen wird. Also der Wechsel von verschiedenen Verkehrsmitteln, von einem zum anderen Verkehrsmittel, vom Fahrrad auf die U-Bahn oder vom Auto auf die U-Bahn oder so, stärker mit einbezogen werden muss, denn wir sprechen ja von ganz unterschiedlichen Räumen auch, also nicht nur von verdichteten Stadträumen, sondern auch von Pendlerinnen. Ich wohne im Ruhrgebiet, da wird wahnsinnig viel aufs Auto zurückgegriffen, weil die Orte, die erreicht werden müssen, eben auch so schlecht an den ÖPNV angebunden sind und auch schlecht mit dem Fahrrad erreichbar sind, nach wie vor, auch wenn ein Radschnellweg in Planung ist und im Bau ist. Aber das geht sehr langsam voran. Also die Verlegung der Schwerpunkte auf alternative Verkehrsmittel zum Auto ist nach wie vor noch ein großer Wunsch.
Ja, vielen Dank, Nina Schuster und Eva Keil, für diesen tollen Einblick.
Wir sind jetzt abgedatet, was die feministische Stadtplanung angeht und hoffen, dass unsere jungen Zuhörer und Zuhörerinnen für dieses Thema sensibilisiert sind.
Dankeschön, tschüss, bis zum nächsten Mal.